Adipodcast ist der Kanal für Menschen mit starkem Übergewicht und Mediziner, die sich für die Adipositas-Therapie interessieren und engagieren. Konzipiert und umgesetzt vom Adipositas Zürich Team. Und hier kommen eure Gastgeber Professor Dr. Med Marco Güter, Dr. Med Andreas Thalheimer und Tarek Abunay.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße euch wieder ganz herzlich zur nächsten Folge unseres Adi-Podcasts. Mein Name ist Marco Büter. Ich bin bariatrischer Chirurg und klinischer Leiter des Adipositas-Zentrums hier in Zürich. Wir möchten heute über die Möglichkeiten, sich als Patient auf einen bariatrischen Eingriff möglichst schlau vorzubereiten, sprechen. Das mache ich heute, wie immer, mit meinem Kollegen und Freund Andreas Thalheimer, ebenfalls bariatrischer Chirurg am Adipositas-Zentrum Zürich, und mit Tarek Abunay, der wie immer die Perspektive des Betroffenen beleuchten wird. Andreas, erzähl, wie sind wir zu diesem Thema gekommen?
Ja, das ist ja ein ganz, ganz wichtiges Thema heutzutage und ein wichtiger Begriff, der in diesem Zusammenhang fällt und fallen muss, ist der Begriff der sogenannten Prähabilitation.
Was ist das denn?
Ihr kennt ja alle den Begriff mehr oder weniger der Rehabilitation. Das ist die Phase nach einer Operation, in der es wieder darum geht, sich von einer Operation zu erholen, alltagsfunktional zu werden, wieder zu Kräften zu kommen. Die Prähabilitation wiederum umfasst den Zeitraum vor einer Operation. Dabei geht es um eine optimale Veränderung des Verhaltens und möglicher Parameter, die einen Einfluss auf die Komplikationsrate einer zu planenden oder geplanten Operation führt. Das bedeutet, durch gute Vorbereitung vor einer Operation ist es möglich, den Verlauf nach einer Operation so zu optimieren, dass die Komplikationsrate geringer wird. Und dieser Begriff ist eben auch im Zusammenhang mit der bariatrischen Chirurgie von zunehmender Bedeutung.
Das klingt ja jetzt als erstes mal anstrengend. Ja, wie sieht das denn konkret aus? Kriegen die Anwendungen oder müssen die Kurse besuchen? Oder was kann ich als Patient denn konkret machen?
Es sind so ein paar Sachen, die im Vorfeld vor einer Operation laufen. Lass uns das mal so ein bisschen aufdröseln in die Dinge, die von den Leitlinien vorgegeben im Adipositas-Zentrum sowieso durchgeführt werden und die Dinge, die jeder Patient individuell noch für sich selber zusätzlich machen kann. Also das, was im Adipositas-Zentrum sowohl in der Schweiz als auch in Österreich oder auch in Deutschland machen sollte, und das ist in den Leitlinien so hinterlegt, ist ja eine ganze Reihe von Untersuchungen. Magenspiegelung, Untersuchung von Herz, Lunge, Ernährungsberatung, ganz, ganz wichtig. Und das ist eben auch wichtig, um ein Gefühl dafür zu kriegen, wie das denn nach einer Operation laufen könnte, gerade mit der Ernährung, gerade mit der Zufuhr von Eiweißen und den verschiedenen Ernährungsstoffen. Das sind Dinge, die so ein bisschen einen erzieherischen Einfluss auch haben auf die Situation hinterher. Und das ist sicherlich eine Sache, die früher in keinster Weise berücksichtigt wurde. So denke ich das jedenfalls. Aber da weiß vielleicht der Tarek was dazu zu sagen. Seine Operation ist ja doch schon, soweit ich weiß, fast 20 Jahre her.
Genau.
Wie war die Vorbereitung für dich damals?
Ja, also meine Vorbereitung war gar nicht, ne? Also ich bin zwei Tage vor der Operation, glaube ich, ins Krankenhaus gekommen. Da sind grob ein paar Untersuchungen gemacht worden. Und dann ging es aber auch schon auf den OP-Tisch, ne? Ich weiß noch, ich bin in der Küche gewogen worden, weil es gab keine Waage, die mein Gewicht trug. Deswegen hat man mich in der auf der Küchenwaage gewogen.
So eine Lastenwaage.
Ja, genau, so eine Lastenwaage. Und dann ging es los, ne? Also ich habe mir überhaupt gar keine Gedanken darüber gemacht, kann ich etwas tun vor der Operation, um mich da vorzubereiten? Genau deswegen finde ich das Thema so spannend.
Gab es denn für dich irgendwie, sagen wir mal, Hinweise, wie das mit dem Essverhalten hinterher sein sollte?
Hinterher? Also ich sag mal so, ich bin 2 Tage nach der Operation bin ich runter in die Kantine und habe mir eine Erbsensuppe mit Bockwurst bestellt. Und war keine gute Idee. Also ich habe 2 Löffel, glaube ich, geschafft. Und ja, und erst dann habe ich mich damit auseinandergesetzt. Also viel, viel zu spät.
Ja, und gerade die Ernährungstherapie und Ernährungsberatung vor einer Adipositas-Operation ist aus unserer Sicht natürlich extrem wichtig, um die Patienten so ein bisschen dafür zu sensibilisieren, was ihnen nach der Operation begegnet im Essverhalten.
Ja, das ist vollkommen richtig. Ich finde es in dem Zusammenhang immer sehr wichtig, dass es da gar nicht so sehr primär darum geht, jemanden ein anderes Essverhalten anzuerziehen. Wenn das jetzt so ginge, dann bräuchten wir die Operation ja eigentlich gar nicht. Dann bräuchten alle nur 2-3 Sitzungen Ernährungsberatung und dann wäre das Problem gelöst. Ein Aspekt, der für mich dabei ganz wichtig ist, sind, dass die Patientinnen und Patienten sich Kenntnisse aneignen, die ihnen den Umgang mit der Ernährung nach einer bariatrischen Operation erleichtern. Also tatsächlich Fachkenntnisse bis zu einem gewissen Grad. Was sind Proteine? Was sind Aminosäuren? Was sind essentielle Aminosäuren? Welche Vitamine sind wichtig? In welchen Nahrungsmitteln finde ich die? Und warum ist das für mich wichtig? Warum muss ich als bariatrischer Patient darauf achten, eine ausreichende Eiweißmenge zuzuführen? Weil ich als Patient weiß, dass das meine Muskelmasse stabil hält und dass die Wahrscheinlichkeit, dass ich mein Gewicht langfristig halten kann, erhöht. Ich glaube, dieser Aspekt ist ganz wichtig und wird häufig auch missverstanden. Es geht nicht darum, jemanden durch die Ernährungsberatung dazu zu bringen, sein Gewicht zu reduzieren. Dann sind wir wieder bei der Diät und das wissen wir, dass das einer Vielzahl von Patienten nicht funktioniert. Wieso sollte das vor einer Operation nicht funktionieren und nach einer Operation plötzlich doch? Also für mich sind die Kenntnisse ganz wichtig, weil sie dann auch die Sicherheit erhöht, weil wir dadurch nutritive Komplikationen mittelfristig reduzieren.
Nutritive Komplikationen, das musst du erklären, glaube ich.
Ja, also Komplikationen, die auf eine Mangelernährung zurückzuführen sind, so würde ich das mal sagen. Wenn man als bariatrischer Patient im Rahmen einer Magen-Bypass-Operation nicht auf die Eiweißzufuhr achtet, auf eine nicht ausreichende Eiweißzufuhr, dann kommt es je nach Bypass-Variation im Langzeitverlauf zu Eiweißmangelsymptomen. Die können dann in einer milden Form die Immunsystemfunktion beeinträchtigen, die können die Leberfunktion beeinträchtigen, die können im Extremfall dann auch zu Mangelernährungszuständen mit Aszites und Ödemen führen. Das ist wichtig, dass man das weiß, weil das ist ein schleichender Beginn. Vitaminmangel, wir reden da über ja, solche Dinge wie Krampfanfälle, die auftreten können, Blutbildungsstörungen. Und das sind alles Dinge, die langsam auftreten. Und es hilft, wenn man diese wirklich seltenen Komplikationen kennt und weiß, was man selber dafür tun kann, um diese zu verhindern. Weil es gibt ja gute Studien und Daten, die anzeigen, dass je besser ein Patient über sein Krankheitsbild informiert ist und je partizipativer die Behandlung letztendlich ist, also je mehr der Patient an der Behandlung teilnehmen kann, desto besser sind dann auch die Ergebnisse. Und das gilt für alle chronischen Erkrankungen.
Kurz zwischen reingehen, Marco, bevor wir uns da jetzt so ganz arg im Detail verlieren. Hältst du die Ernährungsberatung intensiver Art vor einer Operation also für außerordentlich wichtig im Rahmen der Vorbereitung?
Ja, ich halte sie für wichtig. Ich finde sie postoperativ auch wichtig, mindestens genauso wichtig.
Und weißt du, ob das flächendeckend in den deutschsprachigen Ländern Europas durchgeführt wird? Und wie, vor allem, wie wird das denn bezahlt? Wer kommt dafür auf?
Wie das außerhalb der Schweiz ist, weiß ich nicht, muss ich ehrlich sagen. Ich bin jetzt schon 14 oder 15 Jahre nicht mehr in Deutschland aktiv. Ich kann dir das nicht 100% beantworten. Da bist du noch dichter dran oder vielleicht der Tarik.
Ja, gut, also das ist in der Regel Selbstzahlerniveau. Das heißt, die Patienten, die in einem Adipositas-Zentrum in Deutschland, zumindest die ich näher kennengelernt habe, betreut werden, die haben eine Ernährungstherapie vor der Operation, die sie in der Regel selber bezahlen müssen. Das ist ein Problem in vielerlei Hinsicht, aber zweifelsohne, und darüber sind wir uns, glaube ich, hier in der Runde eindeutig klar, wichtig. Ein ganz wesentlicher und wichtiger Faktor der präoperativen Vorbereitung.
Ja, das ist für mich so, wie wenn ich einem Krebspatienten keine postoperative Nachsorgeschemata anbiete. Man kann nicht jemanden operieren und ihn dann sich selber überlassen. Das ist auch Verantwortung des Zentrums und des,
aber da können wir ja
des ganzen Netzwerks.
Auch nochmal in einem separaten Podcast drüber sprechen, über die Organisation der Vor- und Nachsorge.
Absolut. Aber eine Frage habe ich noch im Zusammenhang mit der Ernährung. Wie wichtig ist es denn, die Angehörigen oder die Familienmitglieder, die mit in dem Haushalt leben, in dieses Thema Ernährung nach diesem Eingriff mitzunehmen?
Also ich weiß, dass es immer wieder Patientinnen gibt und Patienten, die eigentlich nicht wollen, dass ihr Umfeld erfährt, dass sie sich einem bariatrischen Eingriff unterzogen haben oder dass sie das planen. Was dann auch wieder Ausdruck einer gewissen Form der Stigmatisierung ist. Darüber wollen wir heute auch gar nicht so sehr im Detail reden. Aber für mich ist das ganz wichtig, dass das Umfeld Bescheid weiß. Wie will man sich denn bariatrisch gescheit postoperativ ernähren, wenn der Rest der Familie gar nicht um die Bedürfnisse des Patienten in diesem Fall weiß? Wenn sie weiterhin die ganz normalen Ernährungsgewohnheiten aufrechterhalten und man mehr oder weniger heimlich auf eine gute Eiweißzufuhr achten muss, dass man mehr oder weniger heimlich darauf achten muss, dass die Vitamine dazukommen. Das kann ja eigentlich nicht funktionieren. Das ist ja etwas, was in dem gesamten sozialen Netzwerk gestützt werden muss und mit Verständnis aufgefangen werden muss. Wir ermutigen die Patientinnen und Patienten eigentlich auch immer, ihre Partner mit in die Sprechstunde zu bringen, damit wenigstens die Bescheid wissen. Aber das halte ich für einen ganz wichtigen Aspekt, für ein Gelingen einer guten Nachsorge und auch als Voraussetzung für ein gutes postoperatives Ergebnis.
Also so erfahrungsgemäß muss ich sagen, dass die Partnerinnen der operierten Patienten oder der zu operierenden Patienten meistens ja schon Bescheid wissen. Also das engste familiäre Umfeld ist schon informiert. Die nicht informiert sind, sind Freunde, Arbeitsumfeld, weitere Bekanntschaften. Und das ist vielleicht auch verständlich und nachvollziehbar, aber in einer gewissen Art und Weise macht es die Situation nach der Operation durchaus kompliziert. Alle Patienten, die operiert sind, werden sich verändern, werden deutlich Gewicht reduzieren, werden sich rein äußerlich und optisch schon deutlich verändern und müssen dann anfangen, irgendeine Form von Erklärung zu liefern, weil sie irgendwann zwangsläufig angesprochen werden. Wir kennen das ja auch aus der Öffentlichkeit von prominenten Menschen, die sich mutmaßlich einer Operation haben unterziehen lassen, aber immer gesagt haben, sie haben das rein durch Ernährungsumstellung und deutliche Steigerung der sportlichen Aktivität geschafft. Es geht immer um dieses, ich habe das selbst geschafft und hatte nicht nötig, eine Operation über mich ergehen zu lassen. Das ist ein wichtiger Punkt, den wir auch so im Rahmen der Vorbereitung durchaus mal thematisieren, dass es den Patienten klar ist, dass sie nach der Operation in ihrem persönlichen Umfeld selbst eine Situation schaffen, die für sie psychisch nicht so belastend ist. Also idealerweise wissen alle Bescheid, können unterstützend mitarbeiten, können vielleicht Kinder mitbetreuen, Freunde kommen da mit ins Spiel. Die Arbeitskollegen können am Anfang ein wenig Rücksicht nehmen und so weiter und so weiter. Also dieses Schaffen eines guten und unterstützenden Umfeldes nach einer Operation gehört für uns zu einer gelungenen Vorbereitung auf eine solche Operation zweifelsohne dazu.
Wenn ich bei der Gelegenheit nochmal kurz auf den Begriff der Prähabilitation zurückkommen darf. Wir haben ja jetzt vor allen Dingen über die mehr oder weniger von den Fachgesellschaften vorgeschriebenen Abklärungen gesprochen. Dazu zählt ja auch die Ernährungsberatung. Wenn wir jetzt mal auf die Aspekte uns konzentrieren, die die Patienten selber machen können, unabhängig vom Zentrum. Was können sie machen? Und dabei würde ich dann auch gerne nochmal zwei Ziele unterscheiden. A, was können sie machen, um den Akt der Operation sicherer zu machen, um die unmittelbar chirurgischen Komplikationsrisiken zu reduzieren? Das ist das eine. Und was können sie machen, um das postoperative Ergebnis mittelfristig wahrscheinlich zu verbessern? Und damit meine ich gar nicht so sehr den Gewichtsverlust, sondern auch die Art und Weise, wie ich im Alltag mit der neuen Situation zurechtkomme. Lass uns mal mit den postoperativen Komplikationen beginnen. Was kann ich denn als Patient tun, damit ich es dem Chirurgen so einfach wie möglich mache, die Operation durchzuführen?
Also das, was wir in dem Zusammenhang besprechen, ist, dass die Patienten versuchen sollten, kurzfristig vor der Operation, also ich spreche hier von 3 bis 4 Wochen vor der Operation beginnend, ihr Körpergewicht zu reduzieren durch eine idealerweise kohlenhydratarme, eiweißreiche Ernährungsform. Und es geht dabei wirklich einfach nur darum, innerhalb von einigen wenigen Wochen 3, 4, 5 Kilogramm, was viel Gewicht ist, aber in diesem Umfang etwa Gewicht zu reduzieren, was erfahrungsgemäß auch kein Problem ist, weil die Patienten, die sich für eine bariatrische Operation interessieren, in ihrem Leben sehr, sehr häufig Gewicht reduziert haben und eigentlich auch wissen, wie das funktioniert. Warum? Warum diese 3, 4, 5 Kilogramm? Diese Gewichtsreduktion führt dazu, dass Fettzellen und auch Kohlenhydratspeicher aus der Leber abgebaut werden und damit die Lebergröße messbar kleiner wird. Die Leber ist anatomisch im Bauchraum so lokalisiert, dass sie auf dem Magen drauf liegt und wir bei der Operation die Leber weghalten müssen. Wenn die Leber ein riesiges, schweres, verfettetes Organ ist, ist die Operation deutlich schwieriger, technisch schwieriger. Man hat messbar, und da gibt es gute Publikationen, messbar mehr Komplikationen nach der Operation zur Folge. Und das ist eine Situation, die man durch eine, in Anführungsstrichen, einfache Gewichtsreduktion von 3, 4, 5, 6 Kilogramm verbessern kann. Nochmal, es geht jetzt nicht darum, hier das zu verwechseln mit einer sogenannten konservativen Therapie zur dauerhaften Gewichtsreduktion. Da sind wir uns alle relativ einig, dass das langfristig nicht funktioniert. Es geht um einen reinen, kurzfristigen Gewichtsverlust, ohne den Anspruch zu haben, diesen Gewichtsverlust zu halten, weil in dem Moment ja dann die Operation zum Tragen kommt.
Ist ein Aspekt, den wir schon auch untereinander öfter miteinander diskutiert haben, weil ich das in meinem klinischen Alltag bisher nicht so sehr gemacht hat. Was aber natürlich auch damit zusammenhängt, dass der Durchschnitts-BMI der operierten Patienten in der Schweiz glücklicherweise etwas niedriger ist, als du das noch aus Deutschland kennst. Das hat mit der Versicherungssituation zu tun. In Deutschland wird deutlich später operiert, was das Gewicht betrifft, als in der Schweiz. Deswegen ist das vor allen Dingen für die deutsche Situation, jedenfalls so wie ich sie kenne, korrigiere mich, noch relevanter, als es das auch in der Schweiz ist. In der Schweiz kann man das natürlich trotzdem auch machen, sprich nichts dagegen, es ist ein positiver Effekt. Was hältst du denn von Kollegen, die die Durchführung der Operation als Bedingung an eine erfolgreiche kurzfristige Gewichtsreduktion knüpfen? Also das habe ich auch schon gehört.
Ja, das stimmt. Es gibt viele, viele Zentren in Deutschland, die 3 bis 4 Wochen vor einer Operation konsequent eine Flüssigphase in Anführungsstrichen durchführen. Das heißt, die Patienten sind angehalten, ihre komplette Ernährung auf Proteinshakes und Drinks am Tag umzustellen. und damit den Gewichtsverlust erzwingen. Das allerdings an die Durchführung der Operation zu koppeln, das heißt also eine gewisse Kilogrammzahl an Gewichtsreduktion zu fordern, bevor eine Operation durchgeführt wird, geht genau wieder in das Thema, das wir immer wieder in den Adi-Podcasts haben, nämlich Stigmatisierung der Betroffenen und Verschiebung der Verantwortlichkeiten. Davon halte ich überhaupt nichts. Ich bin hier ganz klar auf der Meinung oder der Meinung, dass wir hier eine partnerschaftliche Beziehung zu unseren Patienten haben, ihnen erklären, um was es geht. Und dann funktioniert das oder es funktioniert halt nicht. Aber daran, die Durchführung einer Operation zu koppeln, ist inakzeptabel.
Welche Rolle spielen denn Medikamente, wenn ich das jetzt mal so einwerfen darf? Also ihr habt bestimmt oft, oder ich hatte ja auch Probleme mit dem Herzen. Muss man die oder bespricht man das mit euch vor so einer Operation, um zu entscheiden, dass man die absetzt? Oder wann kommt das? Wann stellt sich diese Frage?
Also für uns Chirurgen, für den Akt der Operation ist es primär mal wichtig, dass die Patienten keine Medikamente nehmen, die die Blutgerinnung hemmen. Also das haben wir ja häufig bei Patienten, die in der Vorgeschichte eine Thrombose hatten, also ein Blutgerinnsel, was die Beinvenen verstopft oder womöglich sogar Lungenembolien, die Gerinnungsstörungen haben.
Oder ein Stent.
Oder ja, ein Stent, da kommt es drauf an, was für ein Stent und wie lange. Auf jeden Fall, da muss man genau hinschauen. Das sind Medikamente, die wir gerne absetzen vor der Operation aus nachvollziehbaren Gründen und dann mit Heparin-Produkten überbrücken. Was andere Medikamente betrifft, machen wir das eigentlich so, dass wir die möglichst schnell nach der Operation wieder beginnen lassen, die Hausmedikamente. Eine häufige Frage, die in diesem Zusammenhang auftritt, ist, wie ist denn die Aufnahme der Medikamente, insbesondere nach der Durchführung einer Magen-Bypass-Operation beispielsweise. Wenn ich jetzt ein Patient mit Epilepsie bin, wie wird meine antiepileptische Medikation nach der Bypass-Operation aufgenommen? Habe ich ein höheres Risiko für epileptische Anfälle oder viele Psychopharmaka? Da muss man sagen, dass die Daten, die es dazu gibt, gemeinsam mit den klinischen Erfahrungen, die wir haben jetzt über die Jahre, relativ wenig Anlass zur Sorge gibt, dass das postoperativ ein Problem sein kann. Die wirklich wichtigen Medikamente sind Spiegelmedikamente, so nennen wir Medikamente, deren Wirkspiegel wir im Blut regelmäßig kontrollieren können. Das kann man auch nach der Bypass-Operation machen und da muss man die Dosierung entsprechend anpassen. Aber es ist keineswegs gesagt, dass man die Dosierung nach einer Magen-Bypass-Operation konsequenterweise erhöhen muss. Manchmal ist es so, dass man die Dosierung auch erniedrigen kann, um es anzupassen. Und da müssen wir schauen. Da müssen wir schauen, wie das geht. Aber für uns wirklich wichtig sind die blutverdünnenden Medikamente und alle anderen kann man dann schauen. Nach der Operation dann ganz wichtig, dass ein Teil der Medikamente auch abgesetzt werden kann. Insbesondere die Blutdruckmedikamente, wenn man als Bypass-Patient jetzt Schwindelattacken hat. 3-4 Monate nach der Bypass-Operation ist es nicht unüblich, dass die Patienten immer noch die Dosierung der Medikamente einnehmen, die sie vor der Operation hatten. Und dann muss man einfach die Dosierung halbieren. Manchmal muss man die Medikamente auch weglassen. Aber nie selbstständig als Patient, sondern immer nur gemeinsam mit den betreuenden Kollegen am Adipositas-Zentrum die Medikation verändern.
Okay, also wir haben Medikamente. Muss man vorher drauf gucken? Muss man hinterher drauf gucken? Wir haben die engsten Angehörigen, die man mitnehmen sollte für das Projekt. Wir haben das Thema Ernährung. Je kleiner die Leber, je komplikationsloser die Operation. Kann man das so sagen?
Ja, absolut, ja.
Und generell, dass man sich mit der Situation danach beschäftigt, mit Fachwissen. Fachwissen kann man aufbauen über Ernährung, Vitaminpräparate. Ich zum Beispiel Mir war überhaupt gar nicht klar, dass ich Vitamin B12 spritzen muss. Das hat mir mein Hausarzt gesagt vor 5 Jahren, glaube ich, das erste Mal. Seitdem gehe ich 4-mal im Jahr und dann jeweils 14 Tage, alle 2 Tage kriege ich so eine B12 und Folsäure-Spritze, so eine Depotspritze. Und ich bilde mir ein, ich fühle mich besser. Also dieses Fachwissen, was man aufbaut, hilft einem auch, dass man sich besser fühlt. Was ist noch zu beachten?
Ich finde Nikotin wichtig. Also nicht mehr rauchen. Am besten idealerweise schon vor der Operation anfangen. Also anfangen zu stoppen. Also nach Möglichkeit davon wegkommen.
Warum?
Weil wir wissen, dass es das Risiko für pulmonale Komplikationen erhöht im Rahmen der Operation. Und da wir nun mal in der Schweiz sind, wo viele Patienten eine Magenbypass-Operation bekommen, spielt natürlich auch die Entwicklung von Geschwüren im Bereich der Nahtverbindung zwischen der kleinen neuen Magentasche und dem Dünndarm eine wichtige Rolle. Wir sprechen dort von einem Anastomosen-Ulkus, von dem wir wissen, dass er ganz häufig mit Nikotinkonsum vergesellschaftet ist. Und das ist eine sehr ärgerliche und auch unangenehme Komplikation, die manche Patienten betrifft. Und da ist der Stopp des Rauchens die beste und erste Therapiemaßnahme.
Wie lange vorher sollte man aufhören zu rauchen?
Ja, also grundsätzlich sagen wir ja immer so früh wie möglich.
Ja, klar.
Ja, klar. Aber also, wenn es gelingt, 4 Wochen vor der Operation mit dem Nikotinkonsum aufzuhören, dann ist das definitiv hilfreich.
Aber ich höre ja oft in diesem Zusammenhang, auch bei Selbsthilfegruppen, auch wenn Patienten sich vorher darüber informieren, über diese Operation, was soll ich denn noch alles machen? Aufhören zu rauchen, abnehmen, alles auf einmal geht nicht. Aber ihr glaubt schon, es hat eine große Bedeutung, ja, aufhören mit dem Rauchen.
Ja, absolut. Also, und ich verstehe das natürlich auch, ist aber eben auch etwas, was den Charakter der chronischen Erkrankung widerspiegelt. Als chronisch Erkrankter ist es halt einfach so, dass man im Alltag eingeschränkt ist. Das gilt für alle chronisch Erkrankten. Patienten mit einer chronischen Niereninsuffizienz sind möglicherweise beschränkt in der Menge der Flüssigkeit, die sie am Tag trinken dürfen. Das gilt auch für Patienten mit Herzinsuffizienz beispielsweise. Patienten mit chronischem Asthma sollten nicht Kette rauchen, zum Beispiel. Ist auch eine Einschränkung, wenn man so will. Wenn es ein allergisches Asthma ist, müssen sie sich vor gewissen Expositionen schützen und was sie dann einschränkt. Patienten mit Rheuma sind in der Bewegung möglicherweise eingeschränkt. Kurzum, also jeder chronisch Erkrankte hat Einschränkungen. Und das ändert sich ja nicht, nur weil meine chronische Therapie jetzt zwischendurch mal therapiert worden ist, durch eine Operation, sondern das geht ja nach der Operation auch weiter, weil wir heilen die Erkrankung ja nicht. Also ich verstehe das, dass man sich denkt, so boah, das ist jetzt aber anstrengend, was muss ich denn noch alles machen? Aber es liegt dann ein Stück weit auch in der Hand der Betroffenen, einen Weg zu finden, um die Erkrankung so lange wie möglich in Schach zu halten.
Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Wir reden ja hier im Podcast darüber, dass die Patienten nicht für die Erkrankung selbst verantwortlich sind. Das ist richtig. Aber es enthebt natürlich auch, wie bei jeder chronischen Erkrankung, nicht die Mitarbeitsfähigkeit im Rahmen der Therapie. Und in dem Zusammenhang würden wir das dann auch sehen. Also die Reduktion von Nikotinkonsum, der Versuch der Etablierung einer gesunden Lebensführung, die Umstellung des Ernährungsverhaltens, einfach diese Dinge, die im Rahmen der Prä-Habilitation wichtig sind, um für nach der Operation einen guten Verlauf, sagen wir mal, wahrscheinlicher zu machen. Also keine Verantwortung für die Erkrankung, aber durchaus die Aufforderung, mitzuarbeiten in einem partnerschaftlichen Therapeuten-Patienten-Verhältnis.
Würdet ihr beide denn so weit gehen? Also ist eine ganz spannende Folge. Würdet ihr beide denn so weit gehen, zu sagen, je gründlicher die Vorbereitung des Patienten, auch seines Umfeldes, je größer die Chance eines großen Erfolgs?
Das lässt sich nicht wirklich vorhersagen, weil wir es ja immer noch auch mit einer Erkrankung zu tun haben, deren Verlauf für uns ja auch nicht vorhersagbar ist. Ich glaube nur, dass ein offener, transparenter Umgang mit der Tatsache, dass man erkrankt ist, dass man gewisse Einschränkungen hat, den Alltag einfach erleichtert. Wenn man nicht jedes Mal sich eine Ausrede ausdenken muss, weshalb man, wenn man abends zum Essen eingeladen ist, das oder das nicht essen kann, warum die Portionsgröße klein ist, warum man immer nur die eiweißreiche Kost nimmt, warum man immer das Gleiche isst. Also ganz pragmatische Dinge. Ich glaube, dass das eigene Empfinden der Erkrankung davon profitiert, wenn man umgeben ist von einem Umfeld, das darüber Bescheid weiß und das mitträgt. Ob das jetzt dazu führt, dass die Patienten, die das hinbekommen, ein besseres Ergebnis haben als die, die das nicht hinbekommen, das ist für mich gar nicht so relevant, weil dann bewegen wir uns dann ganz schnell wieder in diese Compliance-Frage, wo es dann heißt, der Erfolg ist nicht so, wie wir gedacht haben. Naja, der macht ja auch nicht richtig mit. Also das ist ein schmaler Grat. Aber nach meiner Erfahrung kommen die Patienten am besten mit der postbariatrischen Situation zurecht, die sich damit auch kritisch, selbstkritisch mit ihrem Umfeld auseinandersetzen. Das halte ich für einen wichtigen Aspekt.
Ein Thema würde ich in dem Zusammenhang gerne noch ansprechen. 85% unserer Patienten sind Frauen. Wir haben ein Durchschnittsalter von 39, irgendwas Lebensjahren. Das bedeutet, ein signifikanter Anteil der Frauen als Patienten, die sich für eine Operation entscheiden und interessieren, sind jünger und damit im gebärfähigen Alter. Also das Thema Schwangerschaft und bariatrische Operation ist auch ein Thema, das im Rahmen der Vorbereitung sicher thematisiert werden sollte. Viele PatientInnen sind ja vor der Operation häufig gar nicht gebärfähig oder empfängnisfähig, weil sie zum Beispiel ein PCO-Syndrom haben, also ein polyzystisches Ovariensyndrom mit unregelmäßigen Menstruationszyklen, unregelmäßigem Eisprung. Also die Empfängnis wird sehr, sehr schwierig. Häufig wird also eine junge Frau erst dann gebärfähig, wenn sie operiert ist. Das heißt auf der anderen Seite, dass eine Operation natürlich nicht im Wege steht, ein Kind zu bekommen. Im Gegenteil. Es gibt so ein paar Sachen, die man da allerdings beachten sollte. Die Empfehlungen der Leitlinien sind, dass man nach einer Operation aktuell so publiziert, 18 Monate bis 2 Jahre nach einer Operation nicht schwanger werden sollte. Also eine verlässliche Empfängnisverhütung durchführt. Und dazu gehört nicht die Pille, die insbesondere nach einem Magen-Bypass häufig nicht so wirkt, wie sie das tun sollte. Also die Empfängnisverhütung mit Spirale, mit Kondom oder mit Depotspritzen sind dann Themen, die einfach besprochen werden sollten. Und idealerweise hat man sich da schon auch vor der Operation Gedanken mit seinem Partner oder seiner Partnerin gemacht. In dem Zusammenhang muss das ein wichtiges Thema sein.
Sehr, sehr spannend. Also ich glaube, da können wir auch noch eine extra Folge zu machen. Also hier baut sich ja ein Korb voll mit Themen auf. Aber es lohnt sich also schon, sich sehr intensiv mit diesem Eingriff vorher zu beschäftigen. Die Zeit ist jetzt ziemlich weit vorangeschritten. Deswegen an euch jetzt nochmal abschließend die Frage. Das ist es.
Für mich ist wichtig einfach, und das hört man ja auch raus, es gibt Veränderungen, die auf die Patienten zukommen. Nach der Operation, auch wenn die Operation immer als einschneidender Schnitt wahrgenommen wird, und das ist sie ja auch im wahrsten Sinne des Wortes, ist es doch vom Zeitaufwand und vom Zeitverlauf für den Rest des Lebens ein minimaler Beitrag. Und auch für die Therapie der Erkrankung Adipositas doch nur ein sehr kleiner Teil. Und damit man in einem viel, viel längeren und viel größeren Teil nach der Operation auch zurechtkommt, empfiehlt es sich, sich im Vorfeld möglichst viele Informationen zu holen, die kritischen Themen bewusst anzusprechen. Und das ist nicht schlimm. Diese kritischen Themen sind kein Grund, sich nicht operieren zu lassen, weil der Benefit, den die meisten Patienten durch die Operation erlangen, die vermeintlichen Einschränkungen, die hinterher auf die Patienten zukommen, bei weitem aufwiegt. Aber man kommt nicht drum herum, sich damit auseinanderzusetzen. Diese Operation ist kein Quick-Fix. Es ist nicht so, ich lasse mich operieren und dann ist alles tipptopp, sondern da kommt noch einiges an Arbeit auf die Patienten zu. Und wenn man sich darauf nicht vorbereitet, dann trifft einen das ziemlich mit einer harten Welle. Und ich glaube, dann beeinträchtigt es auch das postoperative Ergebnis.
Dem ist gar nichts mehr hinzuzufügen.
Dann vielen Dank an Marco und Andreas und an unsere Zuhörer, die sich wieder Zeit genommen haben und eingeschaltet haben. Wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid und wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst doch ein Like dort in dem Podcast, das hilft uns sehr. Und schreibt vielleicht eine kurze Rezension. Und ja, dann freuen wir uns auf die nächste Folge, ne?
Bis bald.
Bis bald, macht's gut.
Tschüss.